Mein Name ist Florian Haase, ich bin der Gastgeber dieser Gesprächsreihe und begrüße Sie ganz herzlich zu Techs Unplugged. In jeder Folge habe ich einen Kollegen oder eine Kollegin aus unserer deutschen oder internationalen Steuerpraxis zu Gast. Wir berichten über die Vielfalt der Steuerberatung, über die Hot Topics in unseren Beratungsfeldern. Aber vor allem wollen wir die Menschen hinter der Beratung vorstellen und zu Gehör bringen und zeigen, was uns neben der fachlichen Expertise als Beratungsfirma so einzigartig macht. Heute ist Alexander Blank bei mir, ein Kollege an sich aus unserem Büro in Berlin, heute aber zugeschaltet aus Eschborn. Herzlich willkommen, Alex.
Ja, herzlich willkommen, Florian, beziehungsweise vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier so digital zusammenfinden.
Sehr gut, sehr gut. In Präsenz gibt es ja derzeit selten, aber digital ist en vogue, deswegen natürlich auch unser Podcast aus der Ferne. Eingangsfrage, Alexander, wie an alle Kollegen, sag mal, was machst du eigentlich bei Rödl & Partner?
Ich habe ein buntes Arbeitsumfeld oder ein buntes Feld, auf dem ich berate. Ich berate also jetzt in unserem Berliner Hauptstadtbüro Startups der zweiten Generation im Wesentlichen, nenne ich sie immer. Also Startups, die durch die ersten Finanzierungsrunden durch sind und sich in der Internationalisierung befinden, aber auch im Bereich Mitarbeiterbeteiligungsprogramme. Daneben dann klassische Mittelständler, klassische deutsche Mittelständler, also das Rückgrat der deutschen Wirtschaft quasi. Dann eben noch, da komme ich dann ja später noch dazu, herausragende Persönlichkeiten aus dem Berliner Leben, würde ich sagen.
Genau, dazu kommen wir in der Tat später. Vielleicht eingangs, um mal fachlich einzusteigen. Mein Lieblingsbegriff aus dem Bereich Start-up-Beratung ist Seed-Finanzierung, ja, mit einem schönen englischen Begriff. Wie erklärst du einem Laien, was das ist und seine steuerliche Relevanz?
Ja, bei der Seed-Finanzierung, man muss ja sagen, das Startup funktioniert ja ein bisschen anders als ein klassisches Unternehmen. Und zwar beim Startup, beim klassischen Unternehmen ist es ja so, es kommt ja relativ schnell in die Gewinnzone. Oder, also das ist so das Ziel. Beim Startup gibt es ja so ein Vorleben, bevor ich in die Gewinnzone komme. So würde ich es mal nennen. Das ist also das Durchlaufen der verschiedenen Finanzierungsrunden. Und das ist dann, wenn das erfolgreich läuft, also das Geld eingesammelt wird, schon so, man ist gefühlt in der Gewinnzone. Jedenfalls aus Sicht der Gründer. Und genau, und da würde ich die Seed-Finanzierung verorten. Das ist für mich so die allererste Finanzierungsrunde. Also ich hatte jetzt, ein Gründer hat eine Idee, eine Unternehmensidee, eine Geschäftsidee und trägt die im Rahmen einer jetzt natürlich digitalen Events verschiedenen Finanzierern, sogenannten Business Angeln vor, um eben quasi für die Umsetzung oder die Realisierung dieser Idee eben Geld einzusammeln, ganz klassisch.
Seed, du hast es gerade gesagt, Englisch für Saat. Der gute Landwirt sagt ja, wer im Frühjahr sät, kann im Herbst ernten. Und so ist es wahrscheinlich dann auch bei den Startups. Und aus Beratersicht ist natürlich, wie du sagst, der zweiten Generation die spätere Phase natürlich durchaus interessanter, wenn man weiß, sozusagen das Geschäftsmodell hat erstmal ein bisschen Fuß gefasst, zumindest Interesse von Investoren erregt. Hast du auch einen Lieblingsfachterminus aus deinem Beratungsfeld?
Ja, also aus dem Beratungsfeld ist mein absoluter Lieblingsfachterminus Cash-Event. Wir haben ja dann die Gründer, die ja dann im Endeffekt also klassischerweise war es ja früher der IPO entgegenfiebern, weil ja quasi mit dem IPO die Geschäftsidee veredelt wird und der Gründer dann seinen finalen Profit quasi generiert. Das ist ja ein sogenannter Cash-Event dann. Und die Mitarbeiter, die ja über das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm dann in die Idee mit eingebunden sind, die profitieren ja auch von diesem Cash-Event, diesem IPO. Muss nicht unbedingt ein IPO sein, das kann ja auch ein Verkauf an eine fremde Partei oder an eine Third Party eben sein, des Startups. Aber Cash-Event ist mein absoluter Lieblingsbegriff, weil er irgendwie in zwei Worten einfach das so fokussiert, um was es dann in der Branche dann auch geht, ja, im Wesentlichen. Ja.
Also der finanzielle warme Regen, da sind wir dann wieder bei der Gießkanne, das sorgt dann für ein Lachen im Gesicht des Gründers und natürlich auch des Beraters, keine Frage, ne? Denn Wenn wir auch durch unsere Beratung Mehrwert schaffen können, dann wird das in der Regel auch gutiert von den Mandanten. Du warst gerade in deinen Ausführungen schon ein bisschen auch weiter in den besonderen steuerlichen Problemstellungen, die sich bei Startups stellen. Kannst du da vielleicht nochmal so ein paar Dinge skizzieren aus deiner Sicht, die vielleicht immer wieder auftreten oder die besonders beachtet werden müssen?
Ja, also jetzt habe ich natürlich im Eingangsbereich, habe ich natürlich die Thematik dann, wie werden die Finanzierungsrunden ausgestaltet, also das Investorenkapital, wird es als Eigenkapital oder Fremdkapital aus Sicht des Startups eben gebunden. Dann tauchen immer wieder die Fragen zum Mitarbeiterbeteiligungsprogramm auf. Wann ist denn jetzt der Zufluss bei dem Mitarbeiter? Wann muss er das eben, wann wird es bei ihm dann letzten Endes besteuert? Das soll natürlich so gestaltet werden, dass eine Besteuerung des Profits aus dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm erst dann stattfindet, wenn der Mitarbeiter tatsächlich auch über, bleib jetzt nochmal bei dem Begriff, über Cash verfügt und kein, das ist fast mein zweitliebster Begriff, und nicht nur über Dry Income, ja, also über Einkommen, was zwar besteuert wird, aber tatsächlich noch nicht vorhanden ist. Das gilt es natürlich auch tunlichst in dem Bereich zu vermeiden.
Das ist natürlich der Worst Case, der Super-GAU im Steuerrecht. Ja, Besteuerung ohne Liquidität ist tödlich. Dieser Bereich, du hast es ja eingangs auch gesagt, ist schon ein buntes Feld, weil auch die Akteure vielleicht nicht immer dem klassischen Unternehmer entsprechen. Und ich finde das ja, habe auch einige Zeit mich sehr viel damit befasst. In früherer Zeit habe ich viele Silicon Valley Startups mal beraten. Ja, die sind ja sehr unternehmerisch tätig, aber auch in dem Sinne, dass wir als eher klassisch veranlagte Menschen sich manchmal denken, ja, das kann ja nichts werden oder auf die Idee wäre ich nie gekommen. Ja, und beides kommt vor. Ja, also dieser Ideenreichtum und das Glauben an die eigene Idee und dann auch sozusagen rund um die Uhr dafür zu arbeiten, ohne die Gewissheit, was da am Ende bei rauskommt, das finde ich schon bewundernswert und manchmal gibt einem das auch als Berater, finde ich, so einen richtigen Drive, ja, um mal in der Sprache zu bleiben.
Ja, das ist so. Also genau diese positive Energie, die von den Gründern oder auch von den wesentlich verantwortlichen Akteuren ausgestrahlt wird, wo einfach sagen, jawohl, ich konzentriere mich auf die Geschäftsidee und wir bringen das eben dann in eine Gewinnzone, die finde ich doch, die ist schon mitreißend. Mhm. Also da kann man so mitschwingen.
Das heißt, so ein Arbeitsalltag bei dir, den kann man wahrscheinlich gar nicht in ein Schema pressen. Ja, also ich stelle mir das doch auch sehr, sehr unterschiedlich und auch sehr spontan vor.
Ja, also tatsächlich ist der Beratungsbedarf, der ploppt dann auch mal ad hoc hoch. Wenn jetzt ein Unternehmen dann gekauft werden soll, dann kann das eben sein, dass eine, sage ich mal, ad hoc Due Diligence stattfindet. Ja, und ja, auch dann mit einer Vielzahl von anderen Beratern eben konfrontiert ist. Und das dann auch, also hatte ich mal vor Weihnachten, das ging dann über die Weihnachtstage. Und aber die Summen, die dann natürlich im Spiel waren, sind dann auch zum Teil beeindruckend.
Jetzt bist du in Berlin ja nicht alleine, du bist ja kein Startup, ja, wie, ebenso wie Röhl und Partner natürlich diese Phase seit vielen, vielen Jahrzehnten verlassen hat, sondern bist eingebettet in unsere klassische interdisziplinäre Arbeitsteilung in unseren größeren Büros. Kannst du vielleicht noch mal ein paar Worte zur Struktur des Berliner Büros insgesamt sagen?
Ja, im Berliner Büro haben wir eben Hauptstadt äquivalent eine bunte Mischung aus allen Dienstleistungen oder Beratungsleistungen, die wir bei Röhl & Partner anbieten. Also wir haben natürlich den Steuerberatungsbereich, der für mich natürlich der wichtigste Bereich bei Röhl & Partner natürlich ist, aber das hängt ja immer von der Person ab, mit der man spricht. Ja, so. Dann haben wir natürlich die klassische Wirtschaftsprüfung, dann haben wir die Rechtsberatung und dann haben wir auch Kollegen, die im prüfungsnahen Bereich beraten, was eben für die Startups auch recht interessant ist, nämlich im Bereich IPO. Also das ist ja dann äußerst anglizismenlastig, ja, also IPO, ICO, IPO Readiness, GRC, also es ist so ein Bereich, wo man auch gar nicht mehr weiß, welche Abkürzung aktuell was bedeutet, ja, und die ergänzen sich aber dann ganz gut, weil die dann ja in denselben Bereich eben eingreifen, in dem wir beratungstechnisch auch eingreifen, also Startup der zweiten Generation, das vorm Cash-Event steht.
Das hast du jetzt total nice, wie man ja heute sagt, zusammengefasst. Ja. Du bist ja schon sehr lange bei Rödel & Partner, warst vorher in Nürnberg viele, viele Jahre tätig und bist dann nach Berlin gewechselt. Kannst du vielleicht den Zuhörern mal verraten, wie du ursprünglich zu Rödel & Partner kamst und was dich dann bewogen hat, in meine Geburtsstadt zu wechseln?
Naja, gut, natürlich der Wunsch, in deine Fußstapfen zu treten. Ja, also ich bin zu Rödel & Partner gekommen eigentlich ganz klassisch über die WISO in Nürnberg, über die Universität Erlangen-Nürnberg. Habe da dann am Steuerrechtslehrstuhl promoviert, wie einige Kollegen von uns.
Ja. Was ja und eine Besonderheit ist, nicht? Denn du bist ja von Haus aus BWLer. Ja?
Genau, also ich bin quasi ein Beispiel für die Quotenregelung. Wir hatten ja einen juristischen Lehrstuhl, aber es gab natürlich, weil der Lehrstuhl an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät angesiedelt war, immer einen Quoten-BWLer und der war halt 5 Jahre lang ich.
Gibt es so etwas wie deinen verrücktesten Fall, an den du dich noch gut erinnerst?
Nee, ich habe 2 Fälle. Einmal mein russischen Fernsehsender, das war einer meiner Anfangsfälle in der Hauptstadt. Da hat ein russischer Fernsehsender eben sein Sendematerial aus Großbritannien bezogen und man hat eben keine Quellensteuern abgeführt oder vergessen, die Quellensteuern abzuführen beim Bezahlen dieser Lizenzrechte. Und dann habe ich ja den Sachverhalt aufgenommen, weil wir doch ja sehr spannende Quellensteuerregelungen in Deutschland haben, wie du ja weißt. Und dann habe ich nach der Eigentümerstruktur gefragt und dann hieß es so, naja, also der Eigentümer, der ist jetzt aber in der russischen größeren Stadt eben dann gemeuchelt worden im Park. Und dann hatte ich doch relativ, also war ich doch ein bisschen so, Und dann hieß es, nee, ich müsse mir keine Gedanken machen. Das ist alles rechtskonform.
Aber russischer Fernsehsender und die Deutsche Welle darf heute genau, nicht mehr senden, nicht?
Aber der zweite Fall, ja, das war eher so ein situationskomischer Fall. Also es war eine Größe des Berliner Nachtlebens, ein DJ, ja. Und der auch Corona-bedingt, der wollte einfach dann wegziehen aus Deutschland, Thematik Wegzugsteuer, mit der haben wir ja auch öfter zu tun, Florian, genau. Ja, also da hat man dann länger diskutiert, auch mal in einer größeren Runde mit seinem persönlichen Berater. Und dann hat man der Telefonkonferenz, die werde ich auch nie vergessen, da guckte mich dann eben, da war der Beratername, dann sah man ja meinen Beraternamen und dann eben den Namen des Mandanten. Und zwar sein Künstlername, und zwar Tierfigur aus dem Dschungelbuch. Und dann hat man jetzt 1,5 Stunden eine todernste Telefonkonferenz mit einem Tier aus dem Dschungelbuch halten müssen. Und das hat sich doch bei mir massiv eingebrannt. Ja, und also das war eher so ein sehr situationskomischer Fall.
Sehr gut. Ja, zum Abschluss, Alex, machen wir noch ein kleines Spielchen. Ich nenne dir jeweils 2 Begriffe und du musst spontan sagen, welcher dir lieber ist. Vielleicht mit einer kurzen Begründung. Bist du bereit?
Ach so.
Ja, das ist das Entscheidende natürlich.
Ja, ich versuch's. Ja.
Also geht los. Berlin oder Nürnberg?
Berlin, weil bunter.
Fußball oder Beachvolleyball?
Ganz klar Beachvolleyball, weil mein persönliches Hobby.
Mitte oder Prenzlauer Berg?
Weder noch. Kantstraße, Charlottenburg, wegen der Vielzahl der asiatischen Restaurants.
Vegan oder vegetarisch, wenn es denn sein müsste?
Na, dann zumindest vegetarisch. Wobei ja, um im Dschungelcamp zu bleiben, mancher Vegetarier dann ein Pesketarier ist.
Okay, und letztes Begriffspaar, das muss man vielleicht kurz erklären. Du hast bei uns im Haus, so nach meiner Wahrnehmung, den schönen Begriff des Anberatens geprägt, was vielleicht auch aus der Start-up-Szene kommen mag oder dem geschuldet sein mag. Also letztes Begriffspaar, anberaten oder anbraten.
Ja, dann anberaten, weil ich habe eine Präfixschwäche. Deswegen habe ich nicht nur den Anberaten-Begriff geprägt, sondern auch das Abstrukturieren, was es nicht gibt.
Und Abschlussfrage, die ich allen Kollegen stelle, was zeichnet Rödel & Partner für dich besonders aus?
Ein qualitativ sehr hochwertiger Beratungsansatz, verbunden mit einer Vielzahl an sehr interessanten Menschen, die diesen Beratungsansatz tragen.
Vielen Dank, Alex. Das war jetzt kein Cash-Event, sondern ein Fun-Event, ja, was wir hier miteinander veranstaltet haben. Vielen Dank, mir hat Spaß gemacht und Spätestens jetzt ist allen Zuhörern klar, wo sie anrufen müssen, wenn es um Steuerberatung in der Hauptstadt geht. Alexander Blank, der Name, den sie sich merken müssen.
Das war Tax Unplugged, der Rödel Steuer Podcast mit Blick hinter unsere Kulissen. Mehr Informationen, Themeninsights und aktuelle Events finden Sie auf rödel.com. Wir ebnen Wege weltweit.